Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstoff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist Matthias Grün, der die treibende Kraft hinter der internationalen Nachhaltigkeitsinitiative Donau-Suja ist. Er ist seit 2012 Präsident der Vereinigung mit Sitz in Wien und setzt sich seit über einem Jahrzehnt für eine gentechnikfreie regionale Sojaproduktion in Europa ein. Aber das alles besprechen wir jetzt mit ihm gleich ganz persönlich. Herzlich willkommen bei Care, Herr Grün.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Ich möchte gleich zu Beginn auch darauf hinweisen, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen das, Ernährungssicherheit ist also ein ganz zentrales Thema in der weltweiten Arbeit von Care. Und ich nehme an, das ist auch in Ihrer Arbeit ein ganz zentrales Thema.
Absolut. Das ist, ich glaube überhaupt, wenn man sich die Bedürfnispyramide anschaut, einer der ganz wichtigsten Dinge.
Also wir sprechen von gesunder, nachhaltiger Ernährung.
Ja, aber es geht auch, also es hängt, ich glaube, man muss sagen, es hängt natürlich in Europa stark von den Ländern ab, aber Europa ist ja auch sehr divers. Wir, also das Donau-Soja, wir arbeiten zum Beispiel in Moldawien und dort ist auch die Ernährungssicherheit im Sinne von genug zum Essen haben nicht selbstverständlich für jeden.
Es ist eigentlich unglaublich, dass wir das auch so in unserer Nähe haben, oder?
Also wir arbeiten in der Schweiz und in Moldawien, wenn man sich das anschaut vom Spektrum her, also Europa ist sehr divers, es gibt auch sehr vulnerable Gruppen in Europa und ich glaube, für die meisten Europäer ist es so, dass also sichere Nahrung und nachhaltige Nahrung ist ein Thema. Aber von der Pyramide ist es so, wenn ich genug zum Essen habe, dann will ich vor allem sicheres Essen haben zuerst mal. Und dann kümmere ich mich auch um einen weiteren Kreis, also um die Umwelt und Tierschutz und ähnliche Themen. Ne? Wenn ich zu wenig zum Essen habe, will ich hauptsächlich genug zum Essen haben einmal als erstes. Und das sind Themen, diese ganzen Themen beschäftigen uns sozusagen von genug haben bis zu den Themen, die sozusagen die Umwelt betreffen.
Die nachgereiht sind.
Ja, die sind nachgereiht. Wenn ich Hunger habe, ist mir das wurscht, ob das jetzt nachhaltig oder weniger nachhaltig ist. Ja.
Absolut. Und so, ich möchte das gleich in den Kontext setzen. Die Zahlen von 2024 von den Vereinten Nationen. Mhm. 2024 haben sich fast 300 Millionen Menschen in 53 Ländern im Stadium der Ernährungsunsicherheit befunden. Ja. Was heißt das? Es gibt eine fünfteilige Einteilungsskala der Vereinten Nationen, wie Ernährung, Zugang zu Nahrung klassifiziert wird. Mhm. Ernährungsunsicherheit wäre die Stufe 3 von 5. Das heißt, ab da beginnt es wirklich kritisch zu werden. Die nächste Stufe ist dann wirklich ein Emergency, also der Notfall, beziehungsweise Stufe 5, die höchste Eskalationsstufe, ist dann Hunger. Ja. Das heißt, 300 Millionen Menschen hatten voriges Jahr weltweit nicht genug zu essen und nicht ausreichend. Wie kommt da jetzt die Ernährungssituation in Europa? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, man kann es nicht vergleichen, aber auch in Europa haben wir ein Thema, das vielleicht auch Klimawandel bedingt ist.
Ja, also es ist sozusagen vielleicht der Hintergrund, warum ist es so relevant mit dem Soja? Man denkt sich ja Soja, wenn man Soja denkt, denkt man vielleicht an die Miso-Suppe oder Tofu und das ist irgendein Nischenthema. Aber Soja ist einer der kritischen Rohstoffe für die gesamte Ernährungswirtschaft in Europa. Warum? Weil wir so viel Fleisch essen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Also wir haben ja keinen Soja gebraucht in Europa oder importiert. Noch in den 50er Jahren, genau. Bis in die 50er Jahre hat es eigentlich nur Minimales gegeben. Also wir haben, was wir gegessen haben, im Wesentlichen, früher waren weniger Fleisch und mehr Bohnen, im Wesentlichen. Ja, und die Bohnen waren ein wichtiger Eiweißlieferant und sind auch auf der ganzen Welt, egal wo man hinfährt, Indien, egal wo, also Ägypten,
Lateinamerika, überall.
Bohnen sind einfach super, weil sie ein toller Eiweißlieferant sind und sie haben einen zweiten wichtigen Vorteil, weil in der Landwirtschaft bringen sie etwas ganz Wichtiges in den Boden, nämlich den Stickstoff. Und das ist der zweite große Ding, was wir nicht so verstehen, weil wir kennen uns inzwischen aus CO2 und so weiter. Okay. Aber was ist der Stickstoff? Der Stickstoff ist ganz wichtig. Die Bohnen bringen den aus der Luft in den Boden. Das ist ihre Funktion. Deswegen gibt es Bohnen überall. Und den Stickstoff brauche ich aber dann, wenn ich am nächsten Jahr zum Beispiel Getreide anbaue, was ein Gras ist. Also egal, ob Getreide oder Mais. Ich brauche Stickstoff. Das heißt, Getreide und Mais und solche Pflanzen brauchen mehr Stickstoff, als sie erzeugen. Die nehmen den Boden Stickstoff weg. Und um das auszugleichen, hat man früher, Sie können sich noch erinnern an der Schule, ich kann mich noch erinnern an die Drei-Felder-Wirtschaft vielleicht und solche Sinkarten.
Genau. Ja.
Fruchtwechsel. Da hat man Bohnen angebaut, dann hat man Getreide angebaut, dann hat man Brache gehabt und dann wieder das Bohnen angebaut.
Das war natürlicher Dünger, oder?
Das war der natürliche Dünger. Mhm. Also Dünger war die Bohne. Mhm. Und die Bohne hat auch einen, ist auch der Eiweißlieferant. Mhm. Ja? Weil früher war es eben so, da war die Hauptnahrung eben nicht ein Steak mit drei Fisolen daneben, sondern eben die Linsen mit Speck. Das war die Hauptsaugessen.
Das stimmt, ja.
Und das Leguminose war, egal wo, ist ein wichtiges Produkt. Ich war ja vor kurzem im Freilichtmuseum in Salzburg, da gibt es eine Ausstellung über den Lungau. Und im Lungau haben die Leute 20 Kilo Bohnen pro Mann und Nase gegessen im Jahr.
Und wie viel ist heute?
Und wir essen jetzt noch 0,4 Kilo.
Wirklich?
Ja, also wir haben eigentlich aufgehört, Bohnen zu essen.
Das ist in unserer Lebensspanne eigentlich, oder?
Nein, pro Jahr. Also ein Österreicher isst ungefähr ein halbes Kilo Bohnen pro Jahr nur mehr.
Ja, das ist aber nicht viel.
Und aber 60, 70 Kilo Fleisch. Also was passiert ist Folgendes. Wir haben dann angefangen, mehr Fleisch zu essen. Früher war vielleicht der Verbrauch bei 20 Kilo im Jahr Fleisch und wir haben jetzt 60, 70. Und diese Menge an Fleisch konnten wir nicht mehr erzeugen in Europa und haben eben angefangen, Sojabohnen zu importieren, um die Tiere zu füttern. Mhm. Ja. Und damit haben wir eine komplett verrückte Situation. Also die Bohnen haben wir eliminiert aus der Landwirtschaft. Das heißt, wir machen keinen Stickstoff mehr selber aus der Luft.
Das heißt, wir müssen ihn künstlich zuführen.
Wir müssen den künstlich zuführen. Wie macht man den? Der wird aus Erdgas erzeugt, dass es aus Russland kommt. Also man nimmt russisches Erdgas, macht Stickstoffdünger draus. Also das ist ein starker erdgasgetriebener Prozess, der Stickstoffdünger. Also man hat einen Stickstoffdünger erfunden und dann konnte man plötzlich düngen und brauchte die Bohnen nicht mehr. Mhm. Und dann hat man eben die Bohnen mit Fleisch ersetzt und hat die Sojabohnen importiert. Und dieser ist eigentlich ein Wahnsinn. Also wir haben etwas ganz Einfaches, Natürliches und Kreislaufwirtschaft eigentlich ersetzt mit einem ziemlich verrückten System.
Warum eigentlich? Aufgrund unseres
Wohlstandes? Ja, das ist sehr lustig nämlich und das ist interessant, das ist weltweit zu beobachten. Es ist sozusagen so, wenn es einem gut geht, dann will man mehr Fleisch essen. Warum? Weil Fleisch ist das in allen Kulturen fast, wenigen Ausnahmen, ist Fleisch ein Symbol für das gute Leben, das Fest und die Party. Ja. Das geht wahrscheinlich schon los in der Steinzeit. Also wenn man so ein Tier erlegt hat, dann war die Party und dann war das Gute, dann war die Zeit des Überflusses und so weiter. Und heute, also wenn man ein großes Fest macht, schlachtet man ein Tier, man bratet einen Hammel oder man stellt Fleisch auf den Tisch, weil das ist irgendwie für die Bewirtung eben das Tollste.
Das ist auch was Seltenes in vielen außereuropäischen Gebieten, genau. Für viele Menschen, weil sie sich
und Fleisch war immer rar, genau. Fleisch ist also etwas Teures. Fleisch braucht viel mehr Ressourcen, weil ein Tier verbraucht, wenn Sie eine Kuh anschauen, müssen Sie 10 Kalorien der Kuh geben und kriegen 1 Kalorien Fleisch raus dann. Also 9 Kalorien braucht die Kuh zum Leben. Ich glaube, wir brauchen auch unsere Kalorien zum Leben. Ne?
Ja.
Also nur ein kleiner Teil geht in die Produkte. Bei kleineren Tieren ist es besser. Beim Huhn ist es 1:3 zum Beispiel. Mhm. Also je kleiner das Tier ist, desto besser ist der Wert. Ja? Aber insgesamt brauchen Tiere mehr Energie. Und wenn man also den Tieren Getreide füttert und Sojabohnen, die man ja essen kann, hat man im Prinzip eine Energieverschwendung. Das ist im Wesentlichen der Punkt. Es ist natürlich so, man kann jetzt sagen, Tiere sind eine Energieverschwendung, weil es natürlich Systeme gibt, zum Beispiel, wenn ich jetzt Gras habe, das kann man nicht direkt essen, also habe ich eine Kuh oder eine Ziege oder ich habe Steppen, wo ich irgendwelche Nomaden habe. Also es gibt Systeme, wo das dann sozusagen ein Gut ist, aber die Tierhaltung ist ja jetzt so geworden, dass man von diesen Systemen umgestiegen ist auf große Ställe, wo früher Tiere im Stall gestanden sind, immer noch zum Teil große Mengen an Futtermitteln zu sich nehmen. Und diese Futtermittel kommen im Bereich Soja eben, sind immer nicht aus Europa gekommen.
Viel aus Lateinamerika.
Das ist natürlich ein Problem, weil man kann natürlich sagen, das ist ein Teil, also globales Problem, weil ja die reichen Leute den Armen das Essen wegessen irgendwo, könnte man sagen. Ne? Weil wir haben ja, statt dass man daraus so, vielleicht also Tofu oder Sojamilch macht, hat man es den Tieren gegeben und der größte Teil wird verschwendet. Also wir nehmen eigentlich Ressourcen raus und müssen dafür natürlich noch Wälder abholzen insgesamt. Das war ja auch ein Problem.
Also das Thema im Amazonas.
Die grüne Lunge der Erde ist ja auch wegen Soja so stark zurückgegangen.
Genau.
Und jetzt ist aber das Lustige ist eben, dass Soja eigentlich, das klingt jetzt immer so schlimm, weil man denkt, die Sojabohne ist eine böse Bohne eigentlich. Aber ist sie nicht, weil es eigentlich eine super Pflanze. Und die Pflanze wächst super in Europa. Und zwar schon seit 150 Jahren. Und kann bei uns am Feld, also gerade in Österreich, wenn Sie jetzt Radl fahren im Sommer, fahren Sie garantiert an einem Sojafeld vorbei, wenn Sie im Ackerbaugebiet sind. Weil 10% aller Felder, also jedes 10. Feld ist ein Sojafeld in Österreich bereits. Ist viel. Nur weiß man, bis man
sieht es nicht.
Ja, weil die Sojabohne so unscheinbar ist.
Okay. Ja. Ist so lustig. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, es ist die viertmeist angebaute Pflanze in Österreich. Genau. Was sind die ersten drei?
Ich glaube sogar der dritte, also Weizen und Mais.
Ja.
Und vielleicht, ich glaube, es hat schon den Roggen überholt oder andere Gerste.
Also es wird mehr angebaut, als alle gemeinhin glauben.
Ja.
jetzt bei uns in Österreich. Ja. Und es ist was Positives, weil es Stickstoff an den Boden abgibt.
Ja, es ist eine tolle Sache, weil wir haben, Sojabohnen sind ja eine tolle Pflanze. Sie kommt aus China, die Sojabohnen, nicht wie aus Südamerika, und ist dort ja seit der tausendsten Teil der Ernährung. Und wenn man Sojabohnen, kann man irrsinnig viele Sachen draus machen. Also jeder kennt die Sojasauce sicher. Mhm. Jetzt vielleicht auch Miso, jetzt wird jetzt langsam modern. Tofu und Natto und ganz viele andere Sachen, Sojamilch und so weiter. Also man kann ganz viel draus machen für die menschliche Ernährung. Und natürlich ist auch die österreichische Sojabohne in der Tierfütterung besser, als wenn ich jetzt eine Bohne aus Übersee nehme.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann wird das Tierfutter heute aus Ölrückständen gemacht, oder? Aus dem Sojaschrott? Oder wird noch normale Sojabohne auch genommen zum Verfüttern?
Ja, also so, ja, das stimmt. Also man entölt die Sojabohne in der Ölmühle, wobei es sind jetzt nicht unbedingt die Rückstände, weil wenn Sie sich den Wert anschauen, also die Sojabohne, vielleicht doch zur Pflanze. Sie ist eine tolle Pflanze, weil sie enthält 40% Eiweiß. Das ist ja unglaublich. Also mehr als jedes Steak. Also im Feld wachsen 40% Eiweiß. Das ist super. Und zwar alle Aminosäuren. Das Tolle ist, die Sojabohne ist fast die einzige Pflanze, die alle unsere Eiweißbedarf komplett decken kann. Also der Eiweißwert ist sehr hoch. Außerdem enthält sie noch gute Nährwerte, Nährstoffe, wie eben zum Beispiel Isoflavone, Spermidin und viele andere sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist an sich eine sehr wertvolle, eine Nährstoffbombe. Und dann enthält sie 20% Öl. 40% Protein, 20% Öl. In der Ölmühle wird das Öl abgetrennt und der Wert vom Öl und vom Eiweiß ist ungefähr gleich hoch. Also man kann jetzt nicht sagen, das Eiweiß ist ein Abfall oder sowas. Sondern aus der Bohne mache ich dann, wenn ich eine Ölmühle habe, eben Öl und Schrot, nennt man das. Mhm. Das ist das Eiweißteil. Und der wird in der Tierfütterung verwendet.
Bis heute, auch bei uns.
Ja, ja, massiv. Also wir haben ungefähr zum Vergleich, also wir importieren 40 Millionen Tonnen Soja in Europa ungefähr. Und in Österreich sind es so 500.000 Tonnen. Das sind gewaltige Mengen, kann man sich kaum vorstellen.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja. Und produzieren tun wir 200.000 Tonnen Soja immerhin in Österreich. Also wir sind schon Europameister, wir haben also den höchsten Anteil an der Ackerfläche bei Soja und sind vorbildlich sozusagen, was die Sojawirtschaft betrifft. Wir haben Saatgutfirmen, die das Saatgut produzieren, wir haben Verarbeiter, wir haben die Landwirte kennen sich gut damit aus. Also wir haben in Österreich eine ganz tolle Sojawirtschaft aufgebaut schon.
War das schwer, die Leute zu überzeugen eigentlich? Oder ist das eben das Verdienst der Institution, die
Sie... Ja, das kann man nicht sagen. Also jeder Erfolg hat viele Väter, würde ich sagen. Und die Sojapflanze in Österreich hat auch schon viele Väter. Das geht schon zurück auf einen Mann. Das ist ja eine lustige Geschichte, finde ich. Es gibt einen Herrn Haberland, das war ein Professor und einer der ersten Rektoren von der BOKU. Mhm. Und der hat den Auftrag bekommen vom Kaiser, 1873 auf der Weltausstellung in Wien, zu schauen, was die Asiaten da alles mitbringen an Sachen. Und hat dann die Sojabohne entdeckt. Er hat gesagt, es gibt viele tolle Sachen in Asien, aber die Sojabohne ist das Beste, weil damit kann man die Leute ernähren, das ist wichtig für die Monarchie. Und hat dann überall in ganz Europa Anbauversuche gestartet. Also man muss sich vorstellen, er hat dann Briefe verschickt an seine Korrespondenzpartner mit Sojabohnen und hat gesagt, sie sollen die Anbauberichte schicken. Also ein unglaublicher Energie hat er entfacht und hat an 100 Orten in der ganzen Europa Sojabohnen zum ersten Mal angebaut, überhaupt. Mhm. Ja? Also die Sojabohne ist eigentlich schon seit damals, seit der Kaiserin Sissi sozusagen und dem Franz Josef in Österreich heimisch. Das war der erste Pionier. Und dann kommen auch viele andere wichtige Leute, die das mit propagiert haben. Aber wirklich losgegangen ist es vor 20, 30 Jahren, dass man angefangen hat, wirklich mehr Soja wieder anzubauen. Und das ist gelungen, weil viele Leute gut zusammengearbeitet haben. Die Landwirtschaftskammer, die Ministerien, die Bauernvertreter, Verarbeiter und eben wir auch als Verband haben uns natürlich engagiert dafür.
Und stimmt es, dass wir einen besonders hohen Anteil haben an Lebensmitteln, die aus Soja erzeugt werden?
Mhm. Ja, weil in Österreich hat sich parallel zum Anbau, und das ist ja immer wichtig, weil ich kann ja nicht irgendwas anbauen, was niemand braucht. Das ist furchtbar. Da sagt man,
oder
das passiert
niemand manchmal. Essen will,
ja,
oder?
Die Bauern kriegen ja Förderung, die bauen irgendwas an und dann verrottet das Ganze schrecklich. Ja. Ja. Also wir haben es geschafft, dass sich eine kleine Sojaindustrie, Verarbeitungsindustrie entwickelt hat. Da gibt es eben viele Hersteller, die machen. Also es gibt Sojaschrot und Öl, es gibt Sojamehle, die werden verwendet, zum Beispiel, wenn Sie einen Kornspitz essen oder irgendwelche Deckerl, sind das meist, ist ein bisschen Soja drinnen, weil das macht das knusprig, hält es feucht und macht trotzdem die krumme Kruste für den Backwaren
bereit. Und du hast gleich Eiweißanreicherung,
genau, ist auch super.
Ja,
höchst. Also, das wird, das gibt's, dann gibt's ganz viele Hersteller, die Tofu oder Soja, sogar Sojasauce gibt's, Tempeh und also viele alle diese asiatischen Produkte werden auch erzeugt in Österreich. Mhm.
Jetzt ist das etwas, womit Care auch immer wieder konfrontiert ist, dass gerade in Gebieten, wo Nahrungsmittelunsicherheit besteht und Nahrungsmittelhilfe geleistet wird, dass man wirklich darauf achten muss, dass man Dinge verteilt. Das berühmte Care-Paket kennen, glaube ich, eh die meisten, die Menschen auch essen wollen und wissen, wie sie sie zubereiten. Jetzt gibt es wahrscheinlich Menschen, die sagen, naja, wenn man Hunger hat, isst man alles. Ja, schon. Aber es muss trotzdem eine Art von Nahrung sein, die den Menschen auch zugänglich ist und wo man auch wirklich weiß, was man damit anfängt. Sie haben gesagt, die letzten 20, 30 Jahre, das wäre auch so mein Empfinden, weil auch wenn schon in der Kaiserzeit begonnen hat, so wahnsinnig in der breiten Bevölkerung hat es nicht durchgesetzt, oder?
Gar nicht.
Da haben wir dann über 100 Jahre gebraucht eigentlich, bis wir begonnen haben, es auch zu konsumieren.
Das ist ein langsamer Prozess, jetzt, weil man geht natürlich jetzt einmal zum Asiaten essen, man kriegt da vielleicht einen tollen Tofu, man kennt jetzt die Sojasauce, ist schon fast bei allen Haushalten zu Hause angekommen.
Alle, ja.
Auch für nicht-asiatische Gerichte und so weiter. Also es dauert alles ein bisschen Zeit. Also Essen ist ein langsamer Prozess, Veränderung. Es geht eh schneller, aber es ist auch lang, es dauert.
Und auch schwerst kulturell verankert, oder?
Ja, wobei Essen sich natürlich auch wahnsinnig ändert. Also was ich heute, wenn ich halt durch Wien gehe, im Vergleich vor 20, 30 Jahren, es ist eine komplett andere Gastronomie, es gibt andere Produkte.
Ja,
also es ändert sich eh schnell, nur es ist halt trotzdem nicht von heute auf morgen.
Ne? Ja, wir reden von Jahrzehnten, oder?
Das ist immer so, ja.
Wie sind denn Sie ganz persönlich auf die Sojapflanze gekommen? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, Sie haben in Taiwan auch einen Teil Ihres Studiums absolviert.
Ja.
Hat es damit zu tun oder...
Ja, also ich denke auch drüber nach, ob es damit zu tun hat. Ich weiß es nicht genau. Ich war mich damals für Sojabohnen überhaupt nicht interessiert. Ich komme aus Salzburg und habe dann Chinesisch studiert in Wien und habe ein Stipendium nach Taiwan bekommen. Ah. Und da habe ich natürlich zum Beispiel jeden Tag in der Früh eine heiße Sojamilch genossen. Das war dazu also eine Schale mit Sojamilch drin und dazu irgendwas zum Essen. Also irgendwelche Chaozi oder so. Das war mein Frühstück immer. Also ich war schon gewohnt irgendwo. Also für mich war es irgendwie normal.
Hat es Ihnen geschmeckt?
Ja, sehr gut.
Ich habe essen können. Das heißt, Sie waren ein aufgeschlossener Esser.
Ich war neugierig, ich wollte Chinese werden. Also mein Projekt war, ich wollte Chinese werden, schauen, wie das geht. Also einfach diese Kultur mir anzueignen war für mich. Deswegen war ich neugierig und wollte alles machen, was die Leute dort leben, wollte ich mir aneignen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dann irgendwann angefangen zu arbeiten in einer Molkerei, zufälligerweise eigentlich. Und dann habe ich gesehen, und das war für mich prägend, dass die Kühe im Burgenland, das war in Bezirk Oberwart, das ist ein klassisches Ackerbaugebiet, wenig Wiesen eigentlich für Getreide.
Riesige Getreidefelder.
Und da war eben, genau, und da waren viele Bauern, die eben, wo die Kühe eigentlich wirklich den ganzen Jahr im Stall gestanden sind und eben auch Getreide und eben auch Soja gegessen haben, Sojaschrotte. Und da habe ich natürlich gesagt, eigentlich könnte man aus der Sojabohne die Milch auch direkt machen. Wozu brauchen wir die Kuh sozusagen? Es war aber Genossenschaftsmolkerei. Sie können sich vorstellen, es war nicht so einfach.
Ja, das kann man gut vorstellen.
Wir haben aber dann parallel, das war sehr gut eigentlich und auch interessant, weil wir haben nicht Revolution gemacht, sondern Evolution. Wir haben jetzt nicht die Molkerei zugesperrt, ganz im Gegenteil. Wir haben neben dem Milch auch dann in einem kleinen Zimmer angefangen, Sojamilch zu machen und haben parallel Soja- und Kuhmilch gemacht.
Mhm.
Ja. Und das war eine gute Sache, weil da konnte man sozusagen Huckepack das Neue auf der Basis des Alten entwickeln. Es war für mich, das war eigentlich meine Erfahrung, diese Transformation von einem Älteren zu etwas Neuem.
Ja.
Sehr interessant, finde ich. Und irgendwann haben wir dann den Milchbereich aber abgegeben, verkauft und die Bauern gibt es aber immer noch, die Genossenschaft gibt es noch, die Bauern produzieren immer noch Milch. Also es war jetzt nicht eine Disruption oder eine Zerstörung,
sondern eine
Evolution. Und das hat im Prinzip, es gibt das eine noch und das andere auch. Und der Betrieb voll floriert und ist ein toller Betrieb geworden.
Wird das auch die Zukunft sein, dass das eine und das andere auch gibt? Oder glauben Sie, dass da stärkere Verschiebungen stattfinden werden müssen, auch aufgrund schon der Auswirkungen, die wir natürlich auch durch klimatische Veränderungen weltweit, aber auch bei uns durchaus sehen?
Ich bin ein Freund der Evolution, weil ich glaube, dass also Revolutionen oder Zerstörungsprozesse sind natürlich passieren auch immer wieder, sind aber sehr schmerzlich und wahnsinnig mit viel Leid und menschlichen Leiden eben verbunden. Also wenn man es schafft, dass man, und das ist aber wichtig, glaube ich, dass man muss rechtzeitig erkennen, wo die Reise hingeht und frühzeitig schalten. Wenn man zu spät ist, wer zu spät ist, dem bestraft das Leben, hat der Gorbatschow gesagt.
Mhm.
Und das ist auch in der Wirtschaft so, man muss rechtzeitig sehen, wo geht's hin und sich darauf einstellen. Und trotzdem ist es aber besser, etwas parallel zu machen, als nur alles einfach umzustoßen, glaube ich. Ja.
Ich glaube, es geht auch gar
das
nicht.
Geht auch oder? Gar
es würde nicht akzeptiert werden, auch und gesellschaftlich.
Ja, genau.
Also das heißt, wir werden wachsende Anteile an Sojaprodukten sehen.
Ja, ich glaube, man muss sagen, wenn man es heute anschaut, wie man mit jungen Leuten spricht, es sind einfach immer mehr Leute, werden, also das Fleischessen hat ein Prestige verloren. Es ist so wie über 30 Jahren, wenn ich gesagt habe, ich esse heute vegan oder vegetarisch, haben Leute gesagt, was bist du für ein komischer Mensch? Und heute ist es bei jungen Leuten eher umgekehrt, wenn ich ein Schnitzel esse, muss ich mich dafür rechtfertigen. Ja. Was auch komisch ist, aber es ist eher, hat sich schon gedreht, ja. Also ich esse noch Fleisch, ich werde nicht mehr damit aufhören. Also ich bin beim alten Eisen jetzt, ja. Also es ändert sich, das ist so subtile Änderungen. Und bei jungen Leuten ist es, also ich bin jetzt kein Vegetarier und auch kein Veganer, aber ich esse bewusster. Und ich glaube, man kann beobachten, dass es einfach immer weniger Fleisch gibt und auch interessanterweise weniger Alkohol. Das ist interessant.
Ja? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das hat schon auch mit, ich glaube, es ist eine Mischung aus, dass man natürlich etwas tun möchte in seiner Möglichkeit gegen den Klimawandel, auch wenn es nur ganz kleine Schritte sind. Und natürlich jeder weiß, dass auch wenn ich jetzt kein Schnitzel esse, werde ich jetzt deswegen nicht die Welt retten. Es hat aber, glaube ich, noch mehr mit dem Bewusstsein zu tun, das ist ja auch gesund. Es ist eine Gesundheitsfrage, wie viel rotes Fleisch ich konsumiere. Gerade wir sind in sehr ähnlichem Alter. Ich glaube, das hat auch damit viel zu tun, dass man viel bewusst ist. Und wir sind natürlich hier in einem solchen Wohlstand, sehr viele von uns, dass wir auch die Wahlmöglichkeit haben, dass wir sagen, okay, ich kann mir aussuchen, was ich esse. Das ist ja in den meisten Regionen, in denen Care arbeitet, überhaupt nicht die Frage, sondern da geht es für sehr viele Millionen Menschen wirklich darum, ihren täglichen Kalorienbedarf möglichst
Ja, und da ist vielleicht das Wichtige, das ist interessant, wenn wir jetzt global denken, wir haben jetzt über Österreich geredet, aber global ist es so, es gibt jetzt immer noch, und in vielen Regionen gibt es zwar keinen Kalorienmangel mehr, aber einen Eiweißmangel. Und das ist natürlich, und ich sehe zum Beispiel, ich habe Freunde in Nigeria, und da wird jetzt versucht, mit wahnsinnigem Geld eine Schulmilch aufzubauen. Und da ist eben die Frage, ich weiß nicht, gescheitert, weil Sojabohnen wachsen überall. Man könnte Sojakau sozusagen heißt es, da gibt es so kleine Milchmaschinen, die kannst du überall hinstellen, die funktionieren auch ohne Strom sogar. Also man könnte Projekte starten, lokal Eiweißprodukte zu erzeugen, auch Tofu zum Beispiel oder ähnliches oder Tempeh könnte man machen. Ob das nicht gescheiter ist, als man geht den gleichen Weg wie bei uns in die Tierwirtschaft und damit in die Ressourcenverschwendung und muss es dann erst wieder zurückbauen. Und das wäre auch ein Angebot, das würde ich auch gerne, würde ich gerne mithelfen, wenn das Interesse gibt, dass man sowas einmal ausprobiert. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund in Holland, den Henk Scouten, den toller Mann. Und der ist begeistert von Tempeh. Das ist ja diese indonesische Tempeh.
Erklären Sie das ein bisschen, was das ist,
bitte. Tempeh ist ein indonesisches Produkt, das jetzt auch immer mehr kommt. Das sind fermentierte Sojabohnen. Das schaut so aus, ein bisschen von außen wie ein Camembert, so ein bisschen einen weißen Schimmel hat das oben. Und das ist sehr toll, weil es hat also so Eiweiß, aber es hat auch die ganzen Ballaststoffe drin und die ganzen Sekundärstoffe. Und es ist fermentiert, weil fermentiert ist immer gut für den Körper. Und das produziert er jetzt mit 1000 Frauen in Indien, die das zu Hause herstellen und dann am Markt verkaufen. Er liefert das einen Brotschrank dazu und die Bohnen und das Equipment und das wird lokal hergestellt. Also ein soziales Projekt, um eben den Eiweißmangel in der Bevölkerung zu lösen.
Was ein Top-Thema ist, denn wie Sie richtig sagen, viele Menschen essen zwar, aber essen nicht ausgewogen und so, wie sie sich idealerweise ernähren sollten. Also ich habe auch dazu eine Zahl in Vorbereitung auf heute. 35% der globalen Bevölkerung kann sich kein gesundes Essen leisten. Das heißt, es gibt ein Missverhältnis zwischen den keine Vitamine, meistens ist Gemüse ein großes Thema und natürlich auch Eiweiß. Und da wäre das durchaus eine praktikable Lösung, dass man nicht sagt, so linear wie bei uns, nicht rein in die Milchwirtschaft, was ja in vielen afrikanischen Ländern ist es ja so, dass zu viele Rinder gibt, dass eine totale Erosion und Überweidung mit all ihren Konsequenzen gibt und dass die Qualität des Tierbestandes einfach nicht gut ist, weil in vielen traditionellen Gesellschaften halt die Anzahl der Tiere ist irgendwie der Anzahl des Reichtums. Wenn man jetzt in Äthiopien, Kenia bis runter nach Uganda denkt, diese Hirten geprägten Gesellschaften, und es ist unheimlich schwer, die Menschen dazu zu bringen, also Landwirtschaft zu betreiben und auch was dann die Tierbestände zu reduzieren, was wirklich enorm wichtig ist, weil die Auswirkungen des Klimawandels spürt man ja in sehr vielen Ländern der südlichen Halbkugel noch stärker, als wir die spüren, und sind eigentlich nicht die Hauptverursacher. des Problems. Jetzt wollte ich mit Ihnen auch ansprechen, also Care fokussiert sich naturgemäß in seiner Arbeit sehr stark darauf, dass wir das Kleinbauerntum fördern und damit auch die lokale Angebot an Lebensmitteln bereitstellen. Weil man sieht ja durchaus Regionen, da wird für den Export produziert und gar nicht einmal genug für die eigene Bevölkerung bleibt über. Wie schaut das aus mit der Sojaproduktion in Europa oder in Österreich? Da geht es eher größere Einheiten, oder?
Nein, das ist auch bei uns, also wie ist es unterschiedlich, kann man sagen. Es ist natürlich auch da unterschiedlich die Größe der Betriebe. Aber der Sojaanbau ist im Prinzip ganz normal wie ein Getreideanbau. Das heißt, jeder Bauer, der einen Traktor hat oder der irgendwie ein Betrieb hat, kann das machen. Okay. Zum Beispiel am Balkan, wir haben also ein Büro in Serbien, in Novi Sad, eine sehr interessante Stadt, und dort sind unglaublich viele kleine Bauern noch. Also das sind 5, 3, 5, 6 Hektar, solche Größen, 20 Hektar ist schon Großbetrieb. Und die produzieren alle dort auch Soja. Also es ist eigentlich für Kleinbauern kein Problem, das auch anzubauen. Man braucht keine besondere Ausrüstung oder irgendwas Exotisches.
Wächst das auch ganz gut?
Soja wächst sozusagen, wenn Sie sich anschauen, wo wächst das in Europa? Es wächst gut in der Mitte. Also es wächst gut von Frankreich, so wenn Sie sich vorstellen, irgendwie Toulouse oder so dort. Südmittelfrankreich, über Norditalien, Serbien und dann weiter. Nördliche Grenze ist dann schon Österreich oder ein bisschen nördlicher Deutschland, Südpolen, Tschechien, und dann geht's rüber in die Ukraine, bis in die Ukraine. Und ganz im Norden ist es zu kalt und im Süden ist es zu trocken. Also Soja braucht Wasser und eine gewisse Wärme. Also in Schweden oder Finnland, da ist es noch eine exotische Sache. Und in Süditalien, Griechenland, so im Mittelmeer ist es zu trocken für die Pflanze.
Also es braucht also gemäßigtes kontinentales Klima in Wirklichkeit. Genau. Ich meine, Sie haben jetzt die Ukraine schon angesprochen. Ernährungsunsicherheit entsteht ja in den sehr, sehr vielen Fällen aus Konflikten, aus Krisen. Ja. Und da haben wir ein Beispiel in unmittelbarer Nähe zu uns, wo wir die Auswirkungen gesehen haben und unmittelbar gespürt. Wollen Sie kurz zusammenfassen, was das eigentlich damit zu tun hat, wie dann in der Ukraine der Stopp war, auch an Soja-Exporten hat das unheimlich viele Länder negativ beeinflusst.
Natürlich. Ja, die Ukraine ist ein großes Agrarland mit einem überhohen Agrarüberschuss und hat ungefähr 35 Millionen Hektar Land. Also Österreich hat 1,2 Millionen Hektar.
Das ist unglaublich. Ja.
Also das ist 30 Mal so groß wie Österreich. Also es ist eine große Fläche, ein großes Land. Und die Ukraine hat historisch immer viel über das Schwarze Meer exportiert, auch nach Nordafrika zum Beispiel, in die Türkei, Ägypten und solche Länder. Ja. Und das wurde durch den schrecklichen Angriffskrieg der Russen eben verunmöglicht und zeitweise ist es ganz zusammengebrochen. Es gibt jetzt wieder... Dann wurde wahnsinnig viel investiert, um das übers Land rauszubringen, was aber viel teurer ist, weil also Landtransporte für Getreide sind viel teurer mit LKWs und Zug als mit am Schiff. Das ist sozusagen der beste und günstigste und auch nachhaltigste Transport. Ist aber gelungen, und das Interessante ist, und das ist vielleicht für die Hörer interessant, dass der Sojaanbau in der Ukraine hat sogar in absoluten Zahlen zugenommen im Krieg. Warum? Das ist nämlich interessant. Also Soja ist eigentlich die Krisenpflanze. Wenn wir jetzt einen Krieg hätten oder was wir nicht hoffen, eine Krise, wäre Soja, würde man noch mehr Soja anbauen. Warum? Ich brauche zum Beispiel im Getreide habe ich 10, 15 oder auch Mais 10, 15 Tonnen pro Feld. Also ich muss das 10, 15 Tonnen pro Hektar wegführen. Bei Soja habe ich 3 Tonnen mit dem gleichen Wert, dem gleichen Nährwert. Ist viel konzentrierter. Ich brauche weniger Silo, ich brauche weniger Transport und ich brauche auch keinen Dünger.
Man kann es auch leichter exportieren.
Und das heißt, ich habe viel weniger Volumen, und ich kann einen hohen Nährwert mit wenig Volumen. Das heißt, Soja ist eigentlich eine krisenfeste Pflanze, lustigerweise, Wir haben ein sehr gutes Büro in der Ukraine. Ich bin sehr stolz auf meine Kollegen dort, die auch den ganzen Krieg durch jetzt in Kiew arbeiten. Das sind ganz tolle Menschen. Eindrucksvoll wirklich, was die leisten. Und wir haben irrsinnig viele gute Kontakte. Wir haben auch viel getan wir haben auch Donnerstag sehr viel Geld investiert in der Ukraine für die Ernährungssicherheit von vulnerablen Gruppen. Weißen Kindern, Flüchtlingsheime alte Menschen. Also wir haben uns irrsinnig engagiert, auch unsere Mitglieder haben wir haben wahnsinnig gute ukrainische Partner dort und wir sind sehr committed und mit dem Land sehr eng verbunden und arbeiten sehr gut zusammen.
Das heißt, die Sojaproduktion ist sogar gestiegen und ist, wissen Sie das sicher, ist der Export auch sehr gleich?
Ja, der Export mehr in die EU gegangen als vorher. Vor dem Krieg war die EU nur ein kleiner Exportanteil und jetzt ist mehr in die EU gekommen. Was eh gut ist, weil wir haben eh zu wenig Soja. also statt das Übersee aus Brasilien oder Amerika,
das ist die Distanz ist besser halt
aus, viel besser aus der Ukraine natürlich. Na klar, wir wollen natürlich den Anbau in Österreich fördern, aber wir wollen, also statt Übersee-Soja kann man natürlich auch sehr gut ukrainischen oder moldawischen, wir machen auch Birol in Moldawien, ein sehr interessantes Land, sind wir auch tätig. Also wir arbeiten sehr eng mit Leuten zusammen in diesen Ländern und deswegen haben wir da sehr viel Erfahrung und Know-how und gute Kollegenschaft und viele Freunde. Also da sind wir sehr, sehr eng mit ihnen.
Also auch ein Plädoyer für internationale Zusammenarbeit, dass man...
Ja, man kann bei Soja, wenn Sie sich vorstellen, wir haben 40 Millionen Dollar Import aus Übersee. Also man kann das ja nicht von heute auf morgen weghupfen, man kann ja nicht das auf einen Tag auf einen ändern. Mhm. Sondern man muss jetzt einmal schauen, dass man mehr europäisch wird und zusammenarbeitet. Mhm. Man muss den Überseeimport zurückbringen und mehr europäisch arbeiten und dann natürlich auch regional und gemeinsam in den Regionen. Also man muss das sozusagen so in konzentrischen Kreisen organisieren, immer näher zu uns.
Ist Brasilien der größte Exporteur von Soja?
Es sind lustigerweise drei Länder, die den ganzen Soja weltweit kontrollieren, das ist die USA, Argentinien und Brasilien. Mhm. Und die haben je nachdem unterschiedliche Anteile im Weltmarkt. Und der größte Kunde für diese Länder ist inzwischen China. Die sind noch abhängiger als wir, die brauchen fast 100 Millionen Tonnen, unvorstellbare Mengen. Und wenn diese Schiffe nicht kommen aus Brasilien, Argentinien und aus Amerika, dann gibt es in Europa und in China keine Tiere mehr. So ist das, ja. So ungefähr schaut das aus. Das heißt, innerhalb von 4 Wochen haben wir eigentlich keine Viecher mehr.
Wahnsinn.
Oder 6, ja.
Das heißt, wir sind auf jeder Ebene massiv.
Ja, die europäische Landwirtschaft ist toll. Also wir sind irrsinnig Selbstversorger bei fast allen Sachen oder sogar haben Überschüsse. Die Europäer, die haben super Bauern. Wir können fast alles erzeugen, was wir wollen und was wir essen. Aber, ich meine, Bananen vielleicht nicht, aber so Grundnahrungsmittel gibt's alle. Aber bei Soja ist eigentlich die Achillesferse. Mhm. Und das Lustige ist aber im Gegensatz zum Erdöl, weil wir ja auch so abhängig sind, aber das können wir nicht produzieren am Feld. Aber das Soja wächst ja hier.
Das heißt, da würden wir es schaffen, unsere Abhängigkeit zumindest ein bisschen zu reduzieren.
Genau, wenn wir ein bisschen weniger Fleisch essen, brauchen wir weniger Soja, dann haben wir genug Felder. Also wir könnten den gesamten Soja, den wir brauchen, in Europa locker produzieren, müssten aber ein bisschen weniger Fleisch essen, was aber eh gesund wäre für uns.
Das haben wir vorher
und
festgestellt.
Und mehr Leguminosen wieder essen. Ja. Also das wäre die Lösung ist, wir essen 20-30% weniger Fleisch, dafür besseres und bio und regional gefüttert und weniger Massentierhaltung.
Also höhere Qualität.
Mehr Bohnen wieder. Mhm. Und dann können wir uns versorgen. Also eigentlich, das ist die Idee von Donausoja.
Wäre eigentlich gar nicht so ein großer Schritt. Und vor allem ist das eine Art der Ernährung, die viele unserer Hörer und Hörerinnen in ihrer Jugend ja eh so gekannt haben.
Genau. Es ist auch nicht ein Verlust, sondern ein Genussgewinn. Weil es sind ja toll, Bohnen. Linsen, was glaubst du, was man da schönes macht? Also es ist eigentlich ein kulinarischer Gewinn, man hat mehr Vielfalt. Mhm. Und man freut sich auf Schnitzel dann mehr, wenn man nicht jeden Tag eins isst.
Das ist ein bisschen ein untypischer Podcast, weil wir so viel über Kulinarisches jetzt gesprochen haben. Aber das Ziel all dieser Arbeit ist natürlich auch schon die globale Frage, auch im Blick haben, wie schaffen wir es, weil das heißt immer, es wären genug Nahrungsmittel da.
Ja, sind auch.
Um alle
sowieso.
Sind auch. Können Sie das
mehr kurz? Mehr als genug.
Okay, also das heißt, die Welt produziert mehr als genug Nahrungsmittel
als genug.
Für alle Menschen.
Ja.
Es scheitert an der Verteilung.
Es ist nicht nur die Verteilung, sondern wenn die Welt so viel Fleisch isst wie die Österreicher hat, dann müssten wir wirklich den ganzen Amazonas abholen und noch mehr und Afrika auch noch.
Das ist ein Horror-Szenario wäre.
Und das wäre eine Katastrophe. Also das können wir uns nicht leisten. Also es ist so, dass dieses Überessen an Fleisch ist das Grundproblem. Daran muss man arbeiten, ohne Verbote, und ich bin auch gegen irgendwelche Vorschriften, aber mit Genuss und mit Kulinarik. Und wenn wir weniger Fleisch essen, dann brauchen wir weniger Soja importieren aus Übersee, dann haben die wieder mehr zum Essen dort und können andere Sachen machen. Und wir brauchen nicht abholzen. Also das, die Lösung ist, wir brauchen einfach ein vernünftiges Maß. Und das Vorbild für mich sind da die Japaner. Die leben ja nicht schlecht, die Japaner. Mhm. Die leben 10 Jahre länger als wir.
Ja, wollte ich sagen.
Die essen alle Fleisch und essen viel mehr Leguminosen und eben Sojaprodukte. Und wenn man sich das anschaut, denen geht's ja gut. Die leiden ja nicht, im Gegenteil. Also das ist ja ein kulinarischer Hotspot dort. Und die leben gut, aber mit wenig Ressourcen. Und man muss überlegen, wie kann ich wieder eine bessere Balance finden? Und dann lösen sich die Probleme auch. Natürlich nicht alle, man muss dann die Verteilungsprobleme und Armutsprobleme. Aber grundsätzlich vom Essen gibt's genug für alle.
Das heißt, es liegt schon auch an uns, an jeder Einzelnen und auch an unserem Konsumverhalten, oder? Und unserem Lebensstil.
Ja, und es liegt auch, aber nicht, es ist auch politisch nicht nur das, man sagt immer, der Konsument ist schuld, aber es sind auch die Preise, es ist das Fleisch, es ist letztlich diese Agrarsubventionen, die wir machen, subventionieren letztlich nicht direkt, aber indirekt. Das ist kompliziert, ja. Mhm. Also es wird nicht das Fleisch subventioniert, wie man glaubt, aber die Günste, wenn ich jetzt mal vorstelle, ein Rind braucht 10 Kalorien, das sind ja alles Getreide oder Grasflächen, die vorher subventioniert worden sind. Und die machen letztlich, also billiges Getreide macht eigentlich billiges Schnitzel und teures Brot.
Mhm,
ja, verstehe. Das ist das Interessante, weil bei uns, wenn Sie sich vorstellen, seit meiner Geburt kostet Schnitzel in Österreich ungefähr gleich viel. 5 Euro, das ist, oder 5, 6, 7 Euro, ja. Aber die Karotte oder der Kohlrabi ist 10 oder 20 oder 30 mal teurer geworden im Vergleich, ja.
Das stimmt.
Das Verhältnis von, das heißt, das hat damit zu tun, dass im Gemüse brauche ich Arbeitskräfte, das Brot, da brauche ich einen Bäcker, ich habe
Miete.
Alles aufwendiger. Ja. Und das Fleisch wird eigentlich letztlich, ist total billig geworden. Mhm. Und deswegen, wenn es ein Schnitzel heute 40 Euro das Kilo kosten würde, würde ich es auch nur einmal die Woche mir leisten können, ja. Bei sowas bei meiner Mutter.
Mhm, ja, bei meiner auch.
Und deswegen, sag mal, beim Fleischhauer darf es ein bisschen mehr sein, weil das war eine relevante Frage. Ja,
ja. Das hat sich dann gleich ausgewirkt, genau. Das stimmt.
Mhm. Also so. Insofern ist das kulinarische Thema von der Weltrettung und von der Ernährungsgerechtigkeit nicht zu trennen. Das heißt, wir müssen lernen, mehr wieder Genuss mit weniger Fleisch zu machen.
Mhm.
Und dann tragen wir auch bei zu einer Gesundheit unseres Körpers und zu einer gerechten Ernährung weltweit.
Was hier wirklich ein hehrer Anspruch ist, wenn man sich nochmal den Anfang vergegenwärtigt, dass fast 300 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben, ist das eigentlich ein kleiner Beitrag, den wir alle leisten können.
Genau.
Und dann brauchst du natürlich auch noch die politischen Rahmenbedingungen, dass das alles gut eingebettet ist und funktioniert. Herr Grün, Sie sind ein wahnsinnig spannender Gesprächspartner. Ich würde das gerne noch verlängern, aber unser Podcast kommt jetzt an sein Ende. Vielleicht, ich höre mal gern auf mit was Positivem. Was ist Ihr von Donausoja, was wünschen Sie sich für die nächsten 10 Jahre, weil das eh schon lang, so weit vorzuschauen?
Na, ich hoffe, dass wir weitergehen in dem Weg, dass wir eine Eiweißwende schaffen, wirklich nämlich mit regionalen Ressourcen, mit weniger Fleisch, mit mehr regionalen Produkten, besserer Tierhaltung und besserem Futter. Und dass wir auch global vernetzt mit vielen anderen Initiativen weltweit zusammenarbeiten, auch gern mit Care eben.
Sehr gerne, danke. Dann lade ich alle ein, sich der Eiweißwende anzuschließen. Ich habe wirklich, kein Scherz, in Vorbereitung auf diesen Podcast gleich jetzt wöchentlich einen Tofu-Tag eingeführt. Aha. Mein Mann freut sich sehr. Ich hoffe, dass wir uns bald an dieser Stelle wiedersehen und wiederhören. Vor allem, wenn euch Ihnen unser Podcast gefällt, dann liked ihn bitte. Und ja, bis bald bei Care in Action. Danke, Herr Grün.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.